Mit der Vorfreude ist es dieses Jahr so eine Sache. Soll man sich auf Weihnachten freuen angesichts der Pandemie? Und soll man sich auf die Ampelkoalition freuen angesichts der organisierten Unzuständigkeit der deutschen Politik? Den Aufbruch jetzt nicht nur anzukündigen, sondern zu praktizieren, dazu gehört vor allem eines: Mut. Neues Team, neue Pläne, Ampelkoalition auf der Zielgeraden. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Zunächst hier im Studio Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Auch unter anderem wegen der Phoenix-Runde haben Sie kaum noch einen freien Abend, aber wegen der politischen Ereignisse wird Ihre Expertise ganz einfach gebraucht. Alexander Kissler, auch bei uns öfter zu Gast, Redakteur im Berliner Büro der Neuen Zürcher Zeitung. Und zugeschaltet sind Jana Wolfs, Parlamentskorrespondentin der Rheinischen Post hier in Berlin. Und schließlich Heiner Torborg, Personalberater und Headhunter. Herr von Lucke, Mut braucht die Politik. Das wird jetzt der Ampelkoalition nicht anders ergehen. War eigentlich das Infektionsschutzgesetz gegen die Corona-Pandemie letzte Woche im Bundestag, war das eigentlich die Gesellen- oder die Meisterprüfung der Ampelkoalition?
Wenn es wenigstens eine Gesellenprüfung war, das ist das, was meinen Mut oder sagen wir es mal den vorfreudigen Mut doch sehr mindert. Ich würde sagen, mit größerer Schwäche und Angeschlagenheit, vor allem einem Fehlen von klarer Führung und dem Eindruck, dass sie souverän in dieses Regieren startet, mit größerem Ballast ist selten eine Koalition gestartet. Und deswegen glaube ich, das, was wir alle vielleicht uns erhoffen, Mut, Leidenschaft, Führungsvermögen, bisher hat sie es ein Stück weit vermissen lassen. Und ich hoffe, dass sie nicht sofort von einer sich dramatisch zuspitzenden Corona-Krise noch härter wieder eingeholt wird.
Mut, Leidenschaft und Führungsvermögen, das werden wir heute im Laufe der Sendung noch vertiefen, Frau Wolf. Allerdings hat ja auch die Merkel-Regierung sich mit ihrer Corona-Politik nicht wirklich einen guten Abgang verschafft.
Das stimmt und daraus könnte man dann schließen, wenn man es einmal gut meint mit den künftig und noch Regierenden, dass es eben nicht nur an der Führungskompetenz, Führungsstärke liegt, sondern schon auch an den Umständen. Und da kommen eben zwei sehr, sehr kritische Sachen zusammen, nämlich dass wir einerseits eine vierte Welle haben, die dramatisch eskaliert und andererseits in dieser unsicheren Wagensituation zwischen zwei Regierungen sind. Ich glaube, die Ampelparteien, die sind noch nicht im Amt, Scholz ist noch nicht als Kanzler gewählt und die scheidende Regierung hat eben nicht mehr, kann nicht mehr weitreichende Entscheidungen treffen, weil sie einfach bald nicht mehr im Amt ist. Insofern ist es vielleicht auch gut, die Situation mitzubedenken, ohne dazu milde im Urteil zu sein.
Herr Kissler, der Nachteil der Demokratie ist die notorische Feigheit von Politikern vor dem Souverän. Das hat heute ein Kollege von uns geschrieben. Lernt eigentlich niemand, dass Ignoranz unter den Teppich kehren, Verantwortung abschieben, nicht verantwortlich sein wollen, dass das das Desaster noch vergrößert? Siehe jetzt doch Impfpflicht, möglicherweise nochmals Lockdown. Ist das, lernt die Politik nie?
Wir werden momentan nicht gut regiert. Das würde ich auch so unterstreichen. Ich würde die Verantwortung noch momentan deutlich stärker bei der noch amtierenden, geschäftsführenden Bundesregierung deponieren wollen. Wir haben nur eine Bundesregierung, wir haben nur eine Bundeskanzlerin, wir haben nur einen Bundesgesundheitsminister, Frau Merkel und Herrn Spahn. Die machen ihren Job momentan nicht gut. Was Ihre Frage angeht, die Verantwortung ist generell ein Gut, das in der Politik leider nur in ganz, ganz kleinen Dosen ausgeteilt wird. Weil wann soll man sich denn gegen den Souverän verantworten? In Wahlen alle vier Jahre und danach hat man eine Position, an die einem die Partei gestellt hat und nicht unbedingt direkt der Souverän, das Volk. Insofern haben wir nur eine sehr abgemilderte Verantwortung und ich glaube, wir werden deshalb auch oft so schlecht regiert, weil diese Kultur der Verantwortlichkeit fehlt.
Herr Torborg, Kompetenz und Führung, das sind ja die Bedingungen für erfolgreiches Management in Wirtschaft und auch in Politik. Das ist so nicht nur, weil Sie so definiert haben, sondern weil das ja auch für alle Bereiche gilt. Wenn Sie sich jetzt die Corona-Krise, das Aktuellste, was wir in der Politik sozusagen anzubieten haben, mal ansehen, ist das Personal, das politische Personal diesen Maßstäben, die ich da gerade zitiert habe, wenigstens annähernd gerecht geworden?
Also vorab, für mich gehören zusammen Kompetenz und Persönlichkeit. Und wenn wir uns die, oder ich habe mir die Kanzlerkandidaten ja vorher angeschaut und ich muss Ihnen sagen, ich habe noch nie eine so enttäuschende Runde gesehen wie bei dieser Bundestagswahl. Und wenn ich jetzt sehe, dass der designierte Kanzler keine Emotionen zeigt, keine Leidenschaft zeigt, der steht da und die Stimme ist auf einer Ebene, es geht wieder hoch, es geht wieder runter. Ist das jetzt alles antrainiert? Will er nirgendwo anecken? Will er smooth dadurch? Ich verstehe das nicht. Wo ist die Persönlichkeit?
Aber man könnte jetzt ja, kurz zu ergänzen, man könnte jetzt aber auch sagen, das ist ja genau das Rollenmodell, das Profil, für das er gewählt worden ist. Also er ist mit dieser fast immobilen Erscheinung, dieser monotonen Sprache, dem fast apathischen Körpergestus ist er ja Bundeskanzler geworden, oder zumindest hat er seine Partei zu einem relativ guten Ergebnis geführt. Und er hat ja gerade diese Rolle des Unerschütterlichen, der sich nicht festlegen lässt, der damit auch durch verschiedene Krisen gekommen ist, perfektioniert. Also ich würde ihm optimistischerweise vielleicht zutrauen, dass er im Amt etwas wächst und auch noch mal etwas Leidenschaft vielleicht entwickelt, aber er wird in diesem Leben nicht mehr charismatisch.
Darf ich das mal aufnehmen? Die Rolle des Unerschütterlichen, das hat er im Wahlkampf gespielt, offensichtlich erfolgreich gespielt. Könnte es aber sein, dass er die Kurve nicht gekriegt hat, weil ja jetzt etwas anderes gefordert ist. Denn es fällt ja auf, dass Olaf Scholz sich bislang jedenfalls überall zurückhält, obwohl er ja demnächst unser Bundeskanzler ist.
Er ist gewählt worden, weil er die Rolle des Unerschütterlichen gespielt hat, so die These von Herrn Kissler. Das ist ja eine sehr gutmeinende Lesart. Er ist deshalb gewählt worden, und da muss ich leider Herrn Tobok voll beipflichten, weil es noch zwei schlechtere Kandidaten gegeben hat. Und das ist das eigentliche Drama. Wir haben tatsächlich, also da muss man es leider erstmal festhalten, wahrscheinlich mit den schwächsten Kandidaten, die wir je hatten, in der bundesrepublikanischen Geschichte zu tun gehabt. Und das
also
in einer Zeit,
großartiger Sieg.
Das ist ein kardinal schwacher Sieg. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass prozentual, das ist ja auch ein Drama dieser Koalition, dass die SPD so schwach ist, als eine Kanzlerpartei mit 25%, wie nie eine Partei zuvor war, die einen Kanzler gestellt hat. Dass eine grüne Partei mit einer ziemlich versagenden, ziemlich, noch gelinde gesagt, Kanzlerkandidatin Baerbock 15% erzielt hat. Also fast das denkbar Schlechteste, um die Klimawählerinnen und Wähler, die ja diesmal kardinal dabei waren, abzuholen. Auch ganz schwach letztlich. Und am besten vielleicht noch eine FDP herausgekommen ist mit den 10 gehaltenen Prozent. Aber das zeigt, dass wir es mit drei, und das macht es so dramatisch, divergierenden, ja auch ganz breit auseinanderdriftenden Kräften zu tun haben. Das hat bereits die Corona-Krise im Angang gezeigt. Und wenn wir jetzt eben es mit einem Kanzler Scholz zu tun bekommen, bei dem ich mir ja inständig hoffe, dass es ihm gelingt, eine gewisse Leidenschaftlichkeit zu entfachen, die er seit seiner bisherigen Biografie, die wir alle sehr genau verfolgt haben, nie entfachen konnte, wenn ich das hoffen darf, dann muss ich trotzdem meinem Pessimismus Ausdruck verleihen dürfen, dass ich es eigentlich nicht erwarte. Und insofern glaube ich, dass in dieser Zeit wir tatsächlich eigentlich zumindest eine Figur bräuchten vom Schlage Schmidt, wenn man mal das Vorbild von Olaf Scholz ins Rennen führt. Der ist nicht am Markt. Und noch weitergehend, da wir sogar weit über den Pragmatismus eines Helmut Schmidt, wahrscheinlich noch die Leidenschaft eines Willy Brandt im besten Sinne für die Jahrhundertaufgaben bräuchten, mit den Visionären aus Künften, ist beides gerade in der Führungspartei SPD. Und das ist mein Hauptproblem. Die Partei der SPD muss Führung übernehmen. Und ein Kanzler Scholz ist weder das leidenschaftliche Visionäre programmatisch vorhanden, noch die Autorität. Das ist das Problem in dieser Zeit.
Diese Gene von Helmut Schmidt und Willy Brandt ja leider nicht eingefroren. Also kann man sie jetzt auch nicht auftauen und muss mit dem zurechtkommen, was im Moment zur Verfügung steht. Frau Wolf, es wird ja von Aufbruch gesprochen in der Ampel, von Fortschrittskoalition. Man hat den Mund auch da ziemlich voll genommen. Wenn wir noch mal auf die aktuelle Corona-Situation schauen, in welche Stimmung hinein bildet sich jetzt eigentlich diese Ampelkoalition? Möglicherweise wird ja morgen der Koalitionsvertrag veröffentlicht und spätestens 14 Tagen wird Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt. In welche Stimmung hinein entwickelt sich diese Koalition jetzt auf der Zielgeraden?
Nein, eine extrem angespannte. Ich glaube, das muss man gar nicht so sehr ausbuchstabieren, weil das jeder in seinem eigenen Umfeld momentan erlebt. Und die politische Diskussion ist geprägt von der Dramatik dieser Corona-Lage, dieser steigenden Zahlen, der steigenden Totenzahlen. Das ist natürlich eine extrem angespannte, aufgeladene Situation. Hinzu kommt dieser sich weiter zuspitzende Konflikt, auch gesellschaftliche Spaltung, die ja irgendwie momentan auch viel diskutiert wird, zwischen Geimpften und Ungeimpften. Ich würde aber gerne nochmal auf diesen erwähnten Punkt zurückkommen und dagegen halten, dass man die Persönlichkeit der da zur Wahl stehenden und jetzt auch Gewählten zu sehr verquickt mit den großen gesellschaftlichen, politischen Problemen, die wir haben. Also ich glaube, man kann einem Kanzlerkandidat Armin Laschet nicht die sozusagen die ganze Geschichte oder die ganze Problematik der Union vorhalten. Genauso ist Annalena Baerbock mit ihren Fehlern im Wahlkampf nicht allein dafür verantwortlich, dass die Grünen bei dem Ergebnis gelandet sind, bei dem sie gelandet sind. Und ich meine, es ist ja immerhin das beste Ergebnis der Grünen und sie regieren jetzt mit. Und deswegen glaube ich sozusagen, das Psychologisieren allein noch nicht die politische
Aber muss man, darf ich nochmal nachfragen, Frau Wolf, muss man nicht Personal und Politik oder Programm wirklich miteinander verquicken? Denn es gehört ja eng zusammen.
Muss man schon, mit Sicherheit. Also es werden auch Personen gewählt und ich glaube, bei einer Bundestagswahl wird natürlich auch ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin gewählt und es macht einen Unterschied, wer da zur Wahl steht. Das mit Sicherheit. Ich glaube nur, dass der Umkehrschluss nicht funktioniert, dass die Schwäche eines Kandidaten alle Probleme einer Partei oder noch größer, wenn wir es jetzt eben auf diese Corona-Lage spiegeln, irgendwie gesamtgesellschaftliche Probleme spiegeln. Und ich glaube, damit macht man sich zu einfach und das wäre aus meiner Sicht auch ein bisschen Küchenpsychologie.
Herr Torborg, lassen Sie uns noch ganz kurz zum Thema Corona was sagen. Wenn eine Koalition, die Ampel, ich rede jetzt von der Ampelkoalition, die kommende Koalition, die ja zwar noch keine politische Verantwortung hat, aber die ja durchaus da schon hätte zeigen können, welche Vorstellungen sie hat bei der Lösung dieser Krise, wenn die schon bei Corona so in Schlingern gerät, siehe Infektionsschutzgesetz, Uneinigkeit in der Koalition, bevor sie überhaupt in die Regierung gekommen ist. Was erwarten Sie dann eigentlich bei möglicherweise sehr viel schwierigeren Projekten noch, wie Klima, Energiewende oder Digitalisierung? Was sagt das aus über die Standfestigkeit, über die Vertragstreue, aber eben auch über die Krisenfestigkeit einer kommenden Koalition?
Also ich sage Ihnen, was mir Angst macht, wir haben schwache Kandidaten und Sie wissen das, die Lebenserfahrung zeigt uns das überall. Schwache Leute holen niemals starke Leute zu sich. Und das ist das für mich die allergrößte Gefahr. Ein Scholz wird keine starken Leute in seiner Regierung haben wollen. Davon müssen wir ausgehen. So, was heißt denn das? Eine Baerbock, die vielleicht Außenministerin wird, da kann ich doch mir nur an den Kopf fassen und sagen, wir haben mit China zu tun, wir haben mit USA zu tun und Frau Baerbock soll die Außenpolitik machen? Also mir fällt da nichts mehr ein.
Gut, natürlich jetzt gerade, was die Außenpolitik angeht, sagen muss, die Latte, die Herr Maas gelegt hat, die liegt so tief, also da kann man eigentlich nur gewinnen. Insofern würde ich jetzt nicht hier von der Performance von Frau Baerbock im Außenamt, was vielleicht auch vor allem symbolpolitischer
Natur ist, die Person gleich nochmal genauer betrachten. Ich würde gerne nur, weil es eben aktuell ist, nochmal wegen Corona das Ganze oder von der Corona-Sicht her diskutieren. Aber Frau Wolf, Sie wollten noch das sagen?
Ich wollte da einhaken, genau, weil mir die der Gradmesser der Stärke einer Persönlichkeit als politische Größe, als politischer Maßstab missfällt. Und ich komme in die ungewöhnliche Situation, für mich ungewöhnliche Situation, dass ich die werdende Regierung verteidige. Als Journalist ist man ja eigentlich in der Position eher, dass man die kritisiert. Aber ich finde, man kann ihnen beispielsweise zugutehalten, dass sie ja schon versuchen, einen neuen politischen Stil an den Tag zu legen, dass da eine andere politische Generation jetzt Verantwortung übernimmt. Und wenn man dieses Argument der Persönlichkeit oder der Stärke im Auftreten einmal umdreht, dann war Merkel ja auch nie die große Charismatikerin, nie diejenige, die durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Charaktereigenschaft, durch ihre Impulsivität und Leidenschaft Politik gemacht hat. Nichtsdestotrotz war sie 16 Jahre Kanzlerin und auch da kann man vieles kritisieren in dieser Amtszeit, aber trotzdem hat sie ja schon für Stabilität und Kontinuität gesorgt, die ja ganz offensichtlich in der Person Scholz wieder gewählt wurde. Das wurde, klang ja vorher schon an. Also ich glaube, mit Scholz wurde in gewisser Weise auch ein weiter so gewählt, wenn man so will. Und deswegen funktioniert für mich diese Kategorie einer charismatischen Führungspersönlichkeit noch gar nicht, zumal wir ja noch nicht gesehen haben, wie die regieren. Die sollen jetzt erstmal gewählt werden, Scholz als Kanzler und ins Amt kommen, und dann kann man diese Kategorie vielleicht nochmal aufziehen.
Also einerseits weiter so, Scholz, aber auch neuer politischer Stil, die These von Frau Wolf.
Naja, was heißt denn Stil? Ich muss da in zwei Punkten sehr widersprechen. Ich würde mir das ja auch, liebe Frau Wolf, sehr wünschen, dass die Frage der Persönlichkeit nicht die Bedeutung hätte. Das können wir uns aus puristischen Gründen, aus Gründen einer Programmatik, auch Gründen einer inhaltlichen Unterscheidbarkeit, die in den letzten Jahren gerade in Zeiten großer Koalition immer zu kurz gekommen ist. Wir können uns programmatische Fragen größer denken, wo ich übrigens aber auch das zweite Problem sehe, dass gerade eine SPD hochgradig unterkonturiert ist, gerade was die Energiewende anbelangt. Es fehlt ja auch programmatisch vieles. Aber wir dürfen doch eines nicht verkennen. In Zeiten der Krise wie den unsrigen, in denen riesige Probleme, ich würde behaupten, größere Probleme als je in der Geschichte der Bundesrepublik anliegen, haben wir es bei allen Wahlen, ob es Landtagswahlen waren und andere Wahlen, gesehen, dass die Flucht zu der starken Person und das Vertrauensmomentum einer überzeugenden Persönlichkeit, einer auch Figur mit Führungsfähigkeit und einem zweiten Punkt, gerade angesichts der riesigen Probleme auch mit leidenschaftlicher Überzeugungsfähigkeit, absolut essentiell ist. Und deshalb glaube ich, greift es zu kurz, dass wir gerade jetzt nicht enorm darauf abstellen müssen, zumal noch ein zweites, und das macht es kardinal anders als im Falle von Angela Merkel, bei der wir nie vergessen dürfen, dass sie in ihre Autorität über 16 Jahre hereingewachsen ist. Am Anfang war von Autorität nichts zu spüren, das will ich deutlich machen, und trotzdem hatte sie im Unterschied übrigens, wenn Sie den Namen Baerbock schon bringen, immerhin schon 8 Jahre als Ministerin auf dem Buckel. Sie hat die CDU-Krise nachher Helmut Kohl gemeistert. Sie hat vor allem sich gegen hartesten Widerstand durchgesetzt. Das waren alles Dinge, die Frau Baerbock nicht mitbrachte. Und trotzdem musste sie in die Autorität hereinwachsen. Und die ganz große Hypothek dieser neuen Koalition, um auf diese immer wieder benannten Stilfragen zu kommen, die sich als eine Farce, ich mache es mal sehr deutlich, entpuppt haben, dass der Stil, die neue Stilfrage darin bestand, dass Grüne und Gelbe mit Selfies aufgetreten sind und sich geschwört haben, dass nichts, dass kein Blatt Papier zwischen sie passt, war eine völlige Verkennung kardinaler Unterschiede. Und die große Führungsfrage einer solchen Koalition dreier Parteien, die wir abgesehen von der Anfangsphase der Bundesrepublik nie hatten, wird für den führenden Politiker, nämlich Olaf Scholz, bedeuten, dass er eine Führungsfähigkeit und Leidenschaftlichkeit besitzt, die das Volk, aber auch diese Koalitionäre mitnimmt. Das ist eine Führungsaufgabe, die weit über das hinausgeht, was eine klassische Zweierkoalition zu leisten hatte, weil es weit, weit diametral auseinandergehendere Kräfte sind. Insofern braucht es umso mehr eine überzeugende, leidenschaftliche, führungsstarke Persönlichkeit, das heißt, so leid es mir tut.
Es geht um Integration, um die Fähigkeit, eine Koalition zu führen. Es geht aber auch um Glaubwürdigkeit, denn ich habe es vorhin schon angedeutet, möglicherweise müssen noch zwei ganz unpopuläre Entscheidungen getroffen werden in den nächsten Wochen. Eine Impfpflicht und das, was man ja eigentlich nicht mehr wollte, einen Lockdown, der ja nicht nur den Leuten auf die Nerven geht, sondern der auch soziale und wirtschaftliche Konsequenzen oder auch Schäden zur Folge haben kann. Wie ist das mit der Glaubwürdigkeit in dieser neuen Koalition dann? Das muss ja auch dann nicht nur erlassen werden als politische Maßnahme. Man muss ja auch Verständnis und Unterstützung in der Bevölkerung einwerben.
Ja, das wird sehr schwierig. Man muss ja dann doch Positionen abräumen, die man teilweise gestern noch bezogen hat. Also Herr Söder ist darin ja Meister darin, hat also praktisch den Ehrentitel.
Ist aber nicht Mitglied der Ampelkoalition.
Nein, hat den Ehrentitel Drehhofer von seinem Vorgänger geerbt. Aber das sieht man ja auch auf anderer Ebene auch, dass eben Frau Merkel und Frau Merkel beispielsweise oder aber auch Herr Spahn gesagt haben, es wird keine Impfpflicht geben, Klammer auf, solange wir was zu sagen haben, Klammern zu, also könnte es theoretisch jetzt eine geben. Ich würde es dennoch für die Vollendung eines Stolperstaates halten, wenn man die FDP jetzt gewissermaßen die Pistole auf die Brust setzen würde und sagen müsste, aha, epidemische Lage wird doch verlängert, wart ihr immer dagegen, letzten 2 Jahre, Morgengabe auf dem Friedenstisch der Ampelregierung, stimmt dem zu und als zweiten Impfpflicht muss jetzt doch kommen. Insofern glaube ich, die epidemische Lage wird auslaufen, das Instrumentarium, was
obwohl da ist. Obwohl Angela Merkel möglicherweise heute Abend noch versucht hat, mit den 4 Parteivorsitzenden der Ampel
zu reden. Ich war nicht dabei. Ich gehe davon aus, dass sie trotzdem
ausbleibt.
Ich würde davon ausgehen, dass sie trotzdem auslaufen gelassen wird. Es ist auch für einen Staat, wenn man sich als von der Vorgängerregierung sagen lässt oder überzeugen lässt, was man zu tun habe. Ich persönlich halte es auch für gut, dass die epidemische Lage ausfällt. Ich würde sagen, da müsste und sollte jetzt auch die Ampel daran festhalten. Was die Impfpflicht angeht, ist es viel schwieriger, weil dort der Druck natürlich von den Ländern Ländern ungleich höher ist und wirklich hier primär der Bund gefragt ist. Aber es werden in beides Fällen, wenn es eben Positionen, die nur mit einem Gesichtsverlust, namentlich der FDP, zu erhalten wären. Und dazu ist eigentlich der FDP nicht zu raten.
Naja, aber es geht darum, eine noch viel, viel dramatischere Frage. Die Tatsache, dass die epidemische Lage so dramatisch zu werden droht, dass all die Maßnahmen, die die Ampelisten, die die Ampelkoalitionäre jetzt gerade ausgeschlossen haben, schon Anfang Dezember wieder und noch drastischer auf dem Tapet stehen. Das heißt, das ist die Gefahr dieser Koalition. Die kognitive Dissonanz, das wünscht ihr was, wir wollen es aussetzen mit gutem Willen. Es gab ja auch demokratietheoretisch gute Gründe, absolut, dafür zu sagen. Man hat, auch, will ja damit deutlich machen, das wird nicht auf ewig verlängert. Aber man rennt faktisch in die Falle, dass man damit einen Status geschaffen hat, den man in Kürze wieder abräumen muss. Und das ist ja auch, weil wir den Namen Söder ins Feld geführt haben. Die ungemeine Raffinesse von Herrn Söder. Übrigens auch von Herrn Spahn, das muss man deutlich sagen. Herr Spahn hat ja gewissermaßen die Ampel in die Falle gelockt. Er war derjenige, der sagte, wir lassen es auslaufen. Die Ampelisten waren begeistert, haben gesagt, ja großartig, wir springen darauf ein. Jetzt sagt aber vor allem Söder, ich nehme meine alte Rolle des Team Vorsicht an. Herr Kretschmann tritt ihm zur Seite und propagiert eine Impfpflicht, was natürlich noch ein weit, weit dramatischerer Akt ist, der dann aber eines Tages für diese Ampel zur Durchsetzung ansteht. Das heißt, das Abräumen der nationalen Notlage, der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite ist ja ein Nullum. Das ist jetzt hart, aber nichts verglichen mit dem, was uns mit einer Einführung einer Impfpflicht entgegenkommt. Das wird eine Polarisierung in diesem Lande hervorrufen,
die dramatisch ist. Ich denke, sie kommt nicht.
Das ist dramatisch, weil und da wird dann die Führungskraft.
Ich denke, sie kommt nicht.
Das wird spannend werden, wenn ich überlege, wer mittlerweile. Ich halte das übrigens auch wirklich für hochbedenklich,
ja, ich auch.
Weil na, aus einem Grund. Es mag das große Versäumnis, die denn besteht darin, das große Versäumnis, vor allem der noch letzten, also der jetzt noch kommissarisch amtierenden Regierung, die ja tatsächlich den gesamten Sommer verschlafen hat, übrigens natürlich auch wie die Landesregierung, führt dazu, dass diese neue Ampel eine ungeheure Hypothek aufgetischt bekommt, die dazu führt, dass man jetzt in Absehung von Verhältnismäßigkeit, man hätte im Sommer viel, viel mehr machen müssen. Man könnte wahrscheinlich
da
jetzt noch
machen, dass jetzt Olaf Scholz Mitglied
war. Der war Mitglied, völlig richtig. Scholz gehört dazu, klar.
Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal den Aspekt auf etwas anderes lenken, nämlich auf den Koalitionsvertrag. Und Herr Torborg, wir haben über Olaf Scholz schon gesprochen. Sie haben das ja vorhin auch gesagt. Er war, ich sagte es gerade eben, ja schon Mitglied der alten Regierung als Vizekanzler. Er wird jetzt Bundeskanzler werden. Also er ist sozusagen das Kontinuum im Übergang auch. Hätte er aus Ihrer Sicht jetzt auch der Frage von Führung, von Kompetenz, von Persönlichkeit, diesen Übergang viel mehr als Person Olaf Scholz, als politische Persönlichkeit gestalten müssen?
Ja, natürlich. Er ist doch das Bindeglied zwischen der alten und der neuen Regierung. Wenn er wirklich eine starke Persönlichkeit wäre, dann hätte er doch die beiden Seiten in dieser Corona-Zeit zusammengebracht und die hätten hinter verschlossenen Türen Lösungen gesucht und hoffentlich auch gefunden. Aber so wie das jetzt gelaufen ist, zeigt doch die ganze Schwäche dieser Ampelkoalition personifiziert durch Herrn Scholz.
Frau Wolf,
und das lässt Böses ahnen.
Ja. Frau Wolf, Sie haben gerade schon gesagt, es gibt einen neuen Stil zumindest in der Art, wie die Ampelkoalitionäre in der Sondierung in den Koalitionsgesprächen aufgetreten sind. Sie waren ja eigentlich sehr zurückhaltend mit Auftritten auch. Was wir jetzt schon wissen, wir wissen noch nicht alles, was den Koalitionsvertrag, vor allem die Ressortverteilung angeht, aber gab es da nicht auch gibt es jetzt die Situation, dass sich einer auf Kosten des anderen profiliert hat?
Ja, das ist insofern tatsächlich schwer zu beantworten, weil man eben so dicht gehalten hat, weil man dieses Credo der Diskretion, der Vertraulichkeit der Gespräche so hoch gehängt hat und umso mehr wird dann natürlich in das hineingeheimnisst, was man dann weiß. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass die FDP eine ziemlich starke Position in diesen Verhandlungen hat. Nach allem, was man weiß, was man hört, läuft ja darauf hinaus, dass Christian Lindner tatsächlich das Finanzministerium für sich beansprucht, damit ein wichtiges Ressort, vor allem angesichts der Zukunftsaufgaben von Klimaschutz über Digitalisierung bis hin zu ja, Transformationsaufgaben der Erneuerung des Staates. Also da ist einfach das Finanzministerium ein Dreh- und Angelpunkt. Die Grünen hingegen, glaube ich, haben selbst ihren Anteil daran, dass sie als relativ schwach in den Verhandlungen wahrgenommen werden, weil sie als am stärksten die Hürden und Schwierigkeiten der Verhandlungen nach außen getragen haben. Also Annalena Baerbock sagte jetzt am Wochenende bei der brandenburgischen, bei den brandenburgischen Grünen erneut, es waren auch Situationen, in denen sie die Nase voll gehabt hätten. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen wählt so Worte wie, das sind extrem brutale oder brutal anstrengend war die Wortwahl. Also die Grünen haben ihren Anteil daran, dass man sie als tendenziell,
jetzt könnte man ja sagen,
schwachen Partner.
Jetzt könnte man ja sagen, Koalitionsverhandlungen sind keine Kaffeekränzchen. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, die FDP hat clever Beute gemacht und die Grünen stehen möglicherweise mit halbleeren Händen da.
Genau, aber das ist eben genau die Frage. Also ob es dann tatsächlich so kommt, das wird man beurteilen können, wenn die Ressortverteilung feststeht und wenn der Koalitionsvertrag feststeht. Aber da weiß man noch zu wenig, um das wirklich sozusagen inhaltlich sagen zu können. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist ja eher so atmosphärische Momente. Und da hat die FDP mehr sich selbst als starker Partner am Verhandlungstisch dargestellt und die Grünen mehr die Hürden und Schwierigkeiten kommuniziert.
Herr Turbock, ganz kurz.
Am Ende da, auf die Füße fällt in der Außenwahrnehmung.
Herr Turbock, da geht es ja auch um Durchsetzungsfähigkeit. Das ist ja auch ein wesentliches Führungs- und Persönlichkeitselement, dass sich da die FDP durchsetzt, obwohl sie der kleinste Partner ist. Gegen die Grünen lag das möglicherweise auch daran, dass die Erwartungshaltung bei den Grünen zu groß war, dass die Grünen vielleicht auch ihre Forderungen zu hoch geschraubt haben, schon im Wahlkampf. Was sagt das über politische Führung, auch über den Einsatz der eigenen Kompetenz aus?
Also die Grünen haben natürlich das große Problem gehabt, dass Frau Baerbock sich gleich in den ersten Wochen quasi disqualifiziert hat. Die kam ja sehr schnell nicht mehr in Frage als Kandidatin. Und der FDP-Chef, der Lindner, der hat das sehr, sehr smart gemacht. Und er weiß ja genau, ohne uns, die FDP, also ich rede jetzt nicht für mich, sondern für Lindner und seine Partei, könnt ihr die Regierung nicht bilden. Und das hat er sehr geschickt gemacht. Ich habe ihm ja, also im Wahlkampf trat er teilweise auch sehr smart auf, muss ich sagen. Insofern, ja. Der hat die Grünen, ich will nicht sagen ausgetrickst, das wäre jetzt, ich bin ja nirgendwo dabei gewesen, aber eindeutig macht er eine bessere Figur als die Grünen.
Ja? Ja, die Grünen sind natürlich auch ein wenig über diese Zweiteilung, die nach wie vor nicht geklärt ist, gestolpert. Man sagt immer, die CDU wäre gespalten, die anderen Parteien auch. Wirklich gespalten sind eigentlich, wenn man sich die Kluft anschaut zwischen beispielsweise grüner Jugend und Mehrheitsjugend, zwischen dem Weltretterpathos und der pragmatischen Leidenschaft fürs Regieren, die Grünen. Also wenn man sich zum Beispiel das Klimaschutz-Sofortprogramm anschaut, vom August dieses Jahres erst, da wird sich das Wenigste im Koalitionsvertrag mutmaßlich wiederfinden. Was man heute hört, haben sie offenbar den Kohleausstieg bis 2030 vorgesetzt. Das werden sie jetzt wie eine Trophäe am Skalp präsentieren. Aber die stark gestiegene Fraktion der Grünen Jugend beispielsweise im Bundestag müsste eigentlich weite Teile des Koalitionsvertrages, wie wir ihn bisher erkennen, ablehnen. Sie hat also kein Tempolimit drin. Die Reduktion der öffentlichen Bauten findet mutmaßlich nicht statt. Die Verkehrswende wird abgemildert. Insofern glaube ich, die Grünen haben wirklich das Problem, dass sie mit dem allergrößten Pathos angetreten sind. Nämlich, wenn wir nicht maximale Forderungen durchsetzen, dann ist praktisch die Apokalypse ausgerufen. Naja, und das müssten sie jetzt eigentlich konstatieren.
Aber ohne Pathos ist ja auch die FDP nicht angetreten.
Es ist aber ein grundstrukturelles Problem. Das geht nicht nur um die Frage des Pathos, es geht um zwei Dinge. Es geht um die Frage, was sind die Ansprüche, die man tatsächlich als Partei in einem solchen Koalitionsvertrag unterbringen will. Ja, eben. Und wenn in diesem Koalitionsvertrag zwei andere Akteure, nämlich die FDP zuerst, sie haben es gesagt, ganz kardinal sagt, so, wir wollen unsere Grundforderung, kein Tempolimit, keine Bürgerversicherung, also keine Zusammenlegung von privater und gesetzlicher Krankenkasse, keine neuen Schulden und als letztes keine Steuerung. Wir bringen das alles durch, dann ist ihre Wählerschaft bedient. Die SPD hat es sich genauso leicht.
Wir wollen ja Dinge verhindern und nicht gestalten.
Genau das. Und die SPD hat es sich ähnlich leicht gemacht. Die SPD hat gesagt, ach, wir bringen unsere zwei kardinalen Versprechungen, 12 Euro Mindestlohn und sichere Renten durch. Die Grünen haben das große Problem. dass sie alleingelassen werden mit dem Anspruch, den der vermeintliche Klimakanzler Olaf Scholz im Wahlkampf noch wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat. Ich setze mich für die Klimapolitik ein. Danach war dafür nichts mehr zu spüren. Und dieses große Problem, dass hier drei Parteien am Start sind, von denen zwei ihre Funde bereits untergebracht haben, ihre Klientelinteressen, also SPD wie FDP untergebracht, aber die Grünen ein Stück weit, mit dem viel, viel größeren, und das hat nicht nur mit Pathos zu tun, das ist die Größe der Aufgabe, die sie sich vorgenommen haben, die sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen, dass sie damit im Regen stehen gelassen werden, ist ein Grundproblem dieser gesamten Koalition. Und auch das ein Problem, was maximal für mein Verständnis auf einen Kanzler Scholz letztlich ein Stück weit zurückführt. Er muss auch in diesem Feld für diese gesamte Koalition einen grünen Faden spinnen. Mhm. Sonst wird das ganze Projekt an die Wand fahren. Und
die Grünen werden jetzt Mitgliederbefragung haben.
Also das ist auch noch genau die da auch eine Mutter. Frau Wolf, was hat das jetzt für Auswirkungen, wenn jetzt also die Grünen, die mit dem größten Vorschusslorbeeren gestartet sind, die das meiste gefordert haben, die am stärksten diesen Anspruch Fortschrittskoalition, Aufbruch zu neuen Ufern verkörpert haben, wenn die jetzt sozusagen das Gefühl haben, sie seien eigentlich hinten runtergefallen, was bedeutet das für die Stabilität und die Berechenbarkeit der Ampel?
Na, ich würde gerne, ehe ich zu dieser parteipolitischen Logik komme, einmal nochmal auf den Punkt kommen, dass die Grünen natürlich am stärksten einfach ein faktisches Problem beschrieben haben, nämlich die Dringlichkeit von mehr Klimaschutz und die Dringlichkeit, die Erderwärmung zu begrenzen. Das ist politisch ein extrem dickes Brett. Aber man kann den Grünen durchaus zugutehalten, dass sie dieses Problem und die Dringlichkeit dieses Problems einfach am klarsten benannt haben. Olaf Scholz hat in dicken Lettern Klimakanzler auf Wahlplakate geschrieben, hat aber im Gegensatz zu den Grünen sehr viel weniger proaktiv dieses Thema auch angenommen und vermutlich würde auch ein Teufel tun, dieses Thema zu sehr an sich oder an seine Partei zu ziehen, weil da die Gefahr des Scheiterns extrem groß ist, weil die Aufgabe riesig ist und bisher viel versäumt ist, ob das beim Ausbau der Erneuerbaren ist, bei Infrastrukturen, beim Schienenausbau, also extrem viel Nachholbedarf. Was es jetzt für die Grünen bedeutet, ich meine, man hat ja gemerkt, dass sie versuchen, genau diese Hürde zu überspringen, indem sie sagen, Klimaschutz ist nicht nur eine Aufgabe der Grünen, sondern aller Koalitionspartner, sowohl FDP als auch SPD halten das schön von sich. Aber ich glaube, wenn diese Koalition wirklich dieses sehr, sehr hoch gehängte Versprechen einer Fortschrittskoalition auch nur annähernd erfüllen will, dann muss sie den Klimaschutz anpacken und dann muss sie auch die Digitalisierung anpacken, jenseits von parteipolitischen Taktierereien sozusagen. Und das, glaube ich, lässt sich insofern ein Stück weit auch auf die Corona-Krise übertragen, weil diese Probleme einfach, diese Krisen so groß und umfassend sind, dass es dann nicht nur mit Parteilogik funktioniert.
Wenn die Grünen jetzt das Gefühl haben, die Bündnisgrünen, dass sie da möglicherweise zu kurz gekommen sind, was muss der Bundeskanzler denn Olaf Scholz dann machen, um da wieder zu einem Ausgleich zu führen, damit es eben nicht von Anfang an mit der Hypothek belastet ist? Zwei haben sich da gegenseitig die wichtigsten Sachen zugeschoben und die Nummer drei, also in dem Fall die Bündnisgrünen, die ja in Wirklichkeit die Nummer zwei sind, was die Stärke angeht, sind da leer oder halb leer ausgegangen.
Oder widerstreiten sich eben die beiden klassischen Funktionen eines Kanzlers in der Koalition, hat die Richtlinienkompetenz. Da bin ich auch sehr gespannt, wie er die ausüben wird, weil letzten Endes muss er dann diese Streitfragen ja auch in einem Sinne lösen, dass sie für das ganze Kabinett sprechfähig sind. Und andererseits muss er natürlich drei disparate Parteien nicht nur bei Laune halten, sondern wie man im Rheinländischen sagt, man muss auch gönnen können. Also man muss jedem auch seinen Vorhof, seinen Vorgärten gönnen, indem er dann auch glänzen kann, indem er die Blumen seines Wunsches pflanzen kann. Und das große Problem, das ich halt momentan sehe, dass eben Scholz selber als Person im Wahlkampf, aber auch durch sein Programm einfach zu wenig fassbar geblieben ist, als dass man in einem guter Zuversicht sagen könnte, diese Richtlinienkompetenz wird er so ausführen, dass dennoch alle Partner gleichzeitig ihr eigenes Feld besetzen können. Das wäre die große Kunst. Und wenn das nicht gelingt, wenn wir also von Anfang an ein oder zwei Parteien haben, die also grummelnd am Kabinettstisch sitzen und dem anderen vorwerfen, dass man die tollen eigenen Pläne boykottiert hat, dann wären es wirklich schlechte Zeiten für Deutschland. Aber ich bin heute noch nicht bereit, den Stab zu brechen über die Ampelregierung.
So eine Dreierkoalition, also aus drei eigenständigen Parteien. Wir hatten ja bisher auch schon eine. Das waren auch drei eigenständige Parteien, wo zwei relativ eng bei beieinander waren, die Union, aber drei wirklich unabhängige, die jetzt mehr oder minder auch durch das Wahlergebnis zusammengezwungen worden sind. Ist das einfach in der deutschen politischen Praxis auch noch nicht so gang und gäbe, wie man damit umgeht, wie man einen Ausgleich schafft, wie man auch versucht, das erfolgreich hinzukriegen, also die Quadratur des Kreises manchmal, dass es da am Anfang noch ziemlich viel Ladehemmung geben wird, weil das eben etwas Neues in der Politik ist und damit auch etwas Neues für Olaf Scholz, für Christian Lindner.
Absolut. Wir haben das nur in den Anfangsjahren der Bundesrepublik gehabt, aber jetzt kommt ein entscheidender Punkt dazu. Damals waren die Unterschiede, die die Parteien davor ausgemacht haben, nicht so ausgeprägt, wie sie es heute sind. Denn das Erschwerende ist doch, dass die FDP völlig andere Politikangebote und Versprechen gemacht hat. Die FDP hat eine Klimapolitik versprochen, Klimapolitik in Anführungszeichen, ohne jede Verzichtslogik, ohne jede Einschränkung, ohne jede Umverteilung. Das heißt, es ist eine völlig diametral andere Politik, die die Grünen eigentlich verheißen haben. Und zum Teil auch übrigens die SPD. Und wenn man das unter einen Hut bringen will, das haben wir jetzt exemplarisch übrigens auch am Beispiel Corona gezeigt bekommen. Die FDP wollte absolut Freiheit, völlig individualistisch aus der Corona-Krise rausspringen. Die Grünen waren weit mehr bereit, wir haben es ja gemerkt, bei der Frage der Impfpflicht für betroffene Berufe, zu sagen, wir müssen Konzessionen machen, den Solidaritätsgedanken größer fassen. Wenn diese Parteien so enorm auseinanderdriften, dann ist es mit dem Bestellen des hier eigenen Gartens nicht getan. Dann muss die jeweils eine Partei aus Gründen der Vernunft auch zum Teil springen. Und die große Frage wird sein, sind die Parteien in sich so stark, dass sie sagen können, ja, wir haben uns aus Vernunftgründen für eine gemeinsame Lösung entschieden. Wir springen zum Teil über unseren Schatten, wir machen Konzessionen. Bei Corona ist es ja ein Stück weit gelungen. Die FDP hat ihre Position in den letzten Wochen, wenn Sie es beobachtet haben, fast maximal verändert. Ja. Unter dem Druck der Ereignisse. Bei der Klimakrise ist es viel schwieriger, weil die Klimakrise nicht in der absoluten Rabiatheit durch Todeszahlen, die uns jeden Tag in Zukunft noch erlebbar sein werden, es ist nicht so drastisch. Das heißt, man wird wahrscheinlich weiter hart um sein eigenes Terrain, um seine eigenen Versprechen kämpfen und dann liegt es umso mehr. Und das ist die große Kardinalaufgabe. Es liegt an Olaf Scholz und ich bin auf diese Regierungserklärung, auf die erste Regierungserklärung, die wir erleben werden, da geht es noch gar nicht mal um Richtlinienkompetenz. Da geht es überhaupt erst einmal um den großen Gesamtentwurf. Gelingt es dem Kanzler, einen Aufschlag zu machen, der deutlich macht, ich bin auf der Höhe der Herausforderung und ich mache ein echtes Angebot, was für die gesamte Koalition spricht. Das ist, glaube ich, die erste Kardinalaufgabe und da ist niemand so sehr gefordert wie der Kanzler.
Und jemand muss springen, Sie haben es ja gesagt, eine Partei wird springen müssen und das wird wirklich der Lackmustest dann für die Regierungsfähigkeit, wer als erstes bereit ist, aus Souveränität auch zu springen und für das größere Ganze etwas abzugeben im Moment, ohne sich als dauerhafter Verlierer zu fühlen.
Herr Dobok, der Vorstandsvorsitzende eines Wirtschaftsunternehmens, also der CEO, wie man jetzt so schön sagt, der hat ja Richtlinienkompetenz. Er führt das Unternehmen, er ist auch für Erfolg oder Misserfolg dann verantwortlich. Der Bundeskanzler hat zwar diese in der Verfassung verbriefte Richtlinienkompetenz, aber, wir haben es jetzt gerade schon gehört, die wird ja sehr stark relativiert. Es sind drei Parteien in der Koalition, die SPD hat nicht sehr stark abgeschnitten. Noch nie hat eine Partei mit nur 25% der Stimmen einen Kanzler gestellt. Man muss auf vieles Rücksicht nehmen. Es ist ein unglaublicher Wandlungsprozess da. Was bedeutet das für einen Bundeskanzler, wenn er als Chef eines Gremiums diese Richtlinienkompetenz nicht mehr so richtig ausüben kann? Wie muss er dann führen? Wie muss er da reagieren?
Also mit Herrn Scholz werden wir zwei Probleme haben. Das eine Problem ist, er verkörpert ja nicht die SPD, das wissen wir ja. Deswegen verhält er sich ja auch so ruhig. Und das zweite, sie brauchen ungeheure integrative Fähigkeiten, um diese drei Parteien zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Ich glaube schon, dass die Parteien jetzt gerne eine Legislaturperiode regieren wollen. Aber wir haben mit Herrn Scholz, und wir werden das ja sehen, nicht diese großartige Persönlichkeit, die genau das kann, integrativ wirken. Er kann ja keine Instruktion rausgeben. Er muss überzeugen und er muss die Parteien zusammenführen. Das ist er nicht. Nach meinem Verständnis ist er das einfach nicht. Das hätte er zeigen können und er zeigt es nicht. Deswegen, also ich würde auf diese Koalition die nächsten Jahre nicht wetten wollen.
Frau Wolf, wenn man sich ansieht, wer da jetzt ins Kabinett einziehen wird, einige Namen sind noch unklar, da wird noch spekuliert, aber klar ist natürlich neben Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner, noch einige andere Volker Wissing zum Beispiel von der FDP, Anton Hohenfreiter, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen werden da genannt, werden wahrscheinlich im Kabinett auch sein. Svenja Schulze und Hubertus Heil von der SPD und Christine Lambrecht. Also das sind jetzt so die, wo man sagen kann, möglicherweise sind die gesetzt. Da sind ja zum Teil auch durchaus starke Persönlichkeiten dabei, die vor allen Dingen immer das eigene Fortkommen im Blick hatten, also eher Solo-Darsteller sind als Teamworker. Wen braucht denn jetzt oder wie muss das Kabinett beschaffen sein, dass Olaf Scholz diese Aufgabe, die Herr Tobok da gerade beschrieben hat, auch umsetzen kann, dass die Koalition nicht sofort bei der ersten größeren Krise Schiffbruch erleidet?
Ja, die Namen, die Sie jetzt aufgezählt haben, das sind ja interessanterweise alles sehr bekannte Namen, sei es, weil sie im bisherigen Kabinett waren oder weil sie wie Herr Hofreiter und Frau Göring-Eckardt Fraktionsvorsitzende waren. Insofern sind das alles schon sehr politisch erfahrene Persönlichkeiten. Das, was die Ampelkoalition zum Start ja versucht hat und was ja auch Olaf Scholz jetzt in allen öffentlichen Auftritten, die zwar wenige sind, aber die wenigen sozusagen, was man aus denen entnehmen kann, ja versucht, ist, dass sie sich ein Narrativ geben. Das sind dann eben diese Schlagworte der Fortschrittskoalition, des Modernisierungsjahrzehnts, auch dieser Begriff, auch wenn die Union den stark geprägt hat, aber viel Aufbruch, Erneuerung, all das. Also man versucht sozusagen die Differenzen, die es zwischen den einzelnen Parteien gibt, mit so einem großen gemeinsamen Narrativ zusammenzufassen. Ich würde da nochmal dagegen halten, wir kamen ja daher in der Diskussion, dass es an einzelnen Persönlichkeiten sich festmacht. Und ich glaube, der große Unterschied zu CEO und Unternehmens- oder Wirtschaftslogiken ist eben, dass es durchaus auch andere Motivationen gibt, wieso Politiker und Politikerinnen in die Politik gehen und diesen Weg dann einschlagen. Eben nicht, weil es irgendwie nur um irgendwie Profitlogiken und materielle Karrierelogiken geht. Diesen Idealismus möchte ich
nicht. Aber Frau Wolf, das ist gut gemeint, wenn ich dazu was sagen darf. Das sind ja alles Floskeln, entschuldigen Sie bitte. Modernisierung, die ganzen Sachen, Innovation, das sind ein großes Floskelgewitter, was wir bisher gehört haben, die nichts sind außer Überschriften, die nichts bedeuten. Das Einzige, und da würde ich Ihnen auch nochmal sehr widersprechen, der einzige ganz große Vorteil von Olaf Scholz ist der einzige Routinier in diesem Kabinett neben den gestandenen SPD-Ministern sein wird, Hubertus Heil. Wir haben es zwar bei Politikern zu tun, mit Politikern, die wir seit Jahren kennen, aber weder Christian Lindner noch Annalena Baerbock noch die ganze Grünen-Riege hat überhaupt Regierungserfahrung gehabt. Der einzige ist Robert Habeck, der hat mal das Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein geleitet. Das heißt, wir haben es mit einer Regierung von Greenhorns zu tun, mit Anfängern, die sehr viel damit zu tun haben werden, ihre eigenen Ministerien zu leiten. Und das ist vielleicht die größte Chance für Olaf Scholz, dass er derjenige ist, der aus einer großen Erfahrung schöpfen kann und von daher sicherlich eine eigene Souveränität entfalten kann. Aber das ist vielleicht auch die einzige, die ich am
Anfang habe. Nur noch eine für einen Satz eine Frage. Moment, ganz kurz, wir sind am Ende der Sendung. Wir können nichts mehr Neues anfangen. Alexander Kissler, Learning by Doing für die neue Regierung? Bitte einen Antwortsatz.
Learning by Doing auf jeden Fall. Wir sind noch im Bereich der Lyrik. Jetzt wird die Prosa des Alltags beginnen und wir sollten die Ampel nicht zu früh abschreiben.
Dann bedanke ich mich bei Albrecht von Lucke, Alexander Kissler, bei Heiner Dorburg und bei Jana Wolf. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde. Ja, wir warten auf die neuen Ereignisse morgen. Entweder gibt es etwas Neues zu Impfpflicht und Lockdown, die Krisensitzung im Kanzleramt heute Abend, oder wir haben einen neuen Koalitionsvertrag. Auf jeden Fall morgen eines dieser beiden Themen in der Phoenix-Runde. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Michael Kronz und auch da ist das Thema Impfpflicht ein wichtiges Thema. Heute viele Äußerungen in einer längeren Zusammenfassung jetzt bei Phoenix. Bleiben Sie bei uns.